Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell.
Simpex bringt frischen Wind in KYC und KYB. Schluss mit nächtelangen Dokumentenwälzen und Copy-Paste-Marathons. KI liest Handelsregister, analysiert Beteiligungsstrukturen und liefert belastbare Evidenz auf Knopfdruck. Das heißt weniger manuelle Arbeit, vollständige Compliance-Daten und schnellere Onboardings. Und ja, auch beim Thema Geldwäsche schauen wir ganz genau hin. Für Banken und Fintechs, die Compliance nicht nur abhaken, sondern smart lösen wollen. Simpex, damit KYC endlich so digital wird wie der Rest des Bankings.
Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles legal, Fintech recht kompakt. Ich bin Dana Wondra und wir biegen heute in die Zielgerade unserer AML-Serie ein. In den letzten Folgen haben wir uns Schritt für Schritt durch das neue EU-AML-Regime gearbeitet und heute schauen wir nochmal auf den Stichtag, also den 10. Juli 2027, also der Tag, an dem die neue EU-Geldwäscheverordnung unmittelbar und in allen Mitgliedstaaten gilt. Und deswegen wird es eigentlich heute nochmal so ein Summary der letzten Folgen. Wir stellen uns die entscheidende Frage, was muss denn ein Unternehmen jetzt konkret tun, um mit den neuen Regeln ab 2027 wirklich arbeitsfähig und handlungsfähig zu sein. Und darüber spreche ich heute wieder mit Sebastian Glab. Er ist Partner und Rechtsanwalt und Partner bei Enderton. Sebastian, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alles egal.
Schönen guten Morgen. Ja, sozusagen die finale Runde heute. Ich glaube, der Regulator wird dafür sorgen, dass es noch viele andere Runden gibt in anderem Setup. Aber für dieses Thema heute so eine Art Summary. Ja, freue mich.
Genau. Und wir sind jetzt in wir haben 4 Folgen gemeinsam schon aufgenommen. Das ist jetzt unsere 5. Also schaut unbedingt in die vorherigen Folge rein. Und genau wie Sebastian es gerade sagte, heute gibt es einfach nochmal so einen allgemeinen Rundumriss. Deswegen, Sebastian, lass uns gleich starten. Und zwar, genau, wir haben uns durch diese Serie gearbeitet, durch die AML-Verordnung und auch über Single Rulebook gesprochen. Wenn ein Fintech jetzt in die Umsetzung geht, wo fängt man beim Soll-Ist-Vergleich dann an? Sinnvoll.
Ja, also beim Soll-Ist-Vergleich, da starten wir ja eigentlich schon in die projektbegleitende Umsetzung, so wie ich es mal formulieren. Also der erste Schritt wäre erstmal, man macht sich vertraut und man hat mitbekommen, vielleicht jetzt durch unsere Folgen, da gibt es etwas Neues, vielleicht ein bisschen spät, ich muss mich neu aufstellen, beziehungsweise kann das nicht adaptieren, was der eine oder andere Konkurrent vielleicht implementiert hat. Und beim Soll-Ist-Abgleich, ich mache mich vertraut, besuche vielleicht mal die eine oder andere Schulung. Genieße die neue Verordnung, die neue Richtlinie, das eine oder andere, was schon Berater bzw. der Regulator von sich gegeben hat, macht sich mit den RTS vertraut und dann geht er mal sein eigenes. Bei einem Startup wird es schwierig, weil da ist gar nicht viel, hat aber auch den Vorteil, ich muss alte Prozesse nicht neu machen und neu umschreiben und adaptieren, sondern ich kann wirklich from the scratch alles so gestalten, wie das zukünftig von mir erfordert wird. Bei den Personen, bei den Unternehmen, die sozusagen jetzt in der aktuellen Welt sind und dann in die neue Welt eintauchen müssen, da muss ich mir eben Gedanken machen, wer macht was, wer ist für was zuständig, wer betreut beispielsweise das Thema Geldwäsche, wer das Thema Terrorismusfinanzierung, wer macht das Thema Finanzsanktionen, Umgehung von Finanzsanktionen, ist ein neues Thema, wer soll es zukünftig machen, wie sind die Reporting-Stränge ausgestaltet und mit wem arbeite ich denn derzeit so zusammen und kann ich mit den Personen, mit denen ich zusammenarbeite, auch zukünftig zusammenarbeiten. Das wäre so für mich der erste Schritt und da der Jurist freut sich ja immer so ein bisschen, wenn er das auch herleiten kann. Also wir sind ja im Risikomanagement. Risikomanagement, wenn man in das sozusagen ins Kreditwesen schaut, die Mutter aller Normen, Paragraph 25a Kreditwesengesetz, davon ein bisschen konkretisieren, dann nochmal das Geldwäschegesetz und wenn man in den 4 reinschaut, 4 GWG, Risikomanagement. Und dann muss ich mir auch schauen, welche Projekte habe ich, so in beispielsweise Mindestanforderungen ans Risikomanagement, MRS, ZAG, MRS, um zukünftig Readiness herzustellen. Ich glaube, da sind wir. Und insofern, das ist die Frage, das muss ich derzeit implementieren. Das muss ich auf dem Schirm haben und dann muss ich ein Projekt machen. Dann muss ich jemand wahrscheinlich mir, ich will nicht sagen schnitzen, aber jemand muss dafür abgestellt werden, der gerade diese projektbegleitende Umsetzung tätigt und dass die Idee, ich glaube, das ist ein Irrglaube zu sagen, da kriegt jemand noch einen Orden auf die Schulter und nimmt das so nebenbei, das Thema, das vermute ich, wird schiefgehen.
Du hast so ein bisschen schon die Bereiche genannt, die auf den Tisch müssen. Ich denke, das sind so die Hauptbereiche oder wo muss man unbedingt hinschauen?
Ich glaube, das sind viele Themen, die dabei sind. Einige hatte ich angesprochen, völlig neue Themen, wie das Thema Umgehung von Finanzsanktionen ist ein wesentlich neues Thema. In dem Kontext die Aufbauorganisation anzupassen, weil Embargo-Sanktionen, also gerade in der aktuellen geopolitischen Lage, beziehungsweise das haben wir schon seit Dekaden das Thema, ob das immer was geholfen hat, geopolitisch sei dahingestellt, aber die Symbiose zwischen dem Thema klassisch Sanktionen, Embargo und Umgehung von Finanzsanktionen, das muss ich pimpen und streamlinen. So,
okay.
Darüber hinaus Frage Auslagerung Drittanbieter, glaube ich, ein wesentliches Thema. Mhm. Bin ich in Auslagerungsverhältnissen eingebunden? Habe ich Auslagerungsverhältnisse? Welcher Couleur? Und die Frage, kann ich das noch so machen, wie es zukünftig von mir oder beziehungsweise wie es regulatorisch zulässig ist? Ja, nein. Wenn nein, weil beispielsweise bestimmte, also wir hatten schon in unseren vorherigen Sessions gesprochen, so der Paragraph 17, die Nutzung von Dritten, das ist sowas ganz heiß geliebtes, Videoidentifizierung, funktioniert das? EIDAS-konform? Ja, sicherlich zukünftig auch, aber in welcher Ausgestaltung? Das sind, glaube ich, so die Themen, mit denen man arbeiten muss. Sicherlich auch dann nochmal intern die Aufbaustruktur, hatte ich auch schon angesprochen. Wer hat den Hut auf für das ganze Thema? Ja, wie wird die Leitungsebene, der Vorstand, die Geschäftsleitung eingebunden? Und sicherlich am Ende des Tages bringt es gar nichts, wenn der eine oder andere Mitarbeiter aus dem Fachbereich Ahnung hat. Aber ich muss das natürlich auch in die Belegschaft tragen, das Thema, dass sich etwas geändert hat und ich muss Schulungen anbieten, weil sonst wird das der eine oder andere sicherlich überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Da kommt etwas Neues und insofern, ja, Schulungen müssen auch angepasst werden und so, dass man auch mit ihnen was wirklich anfangen kann.
Und du hattest das eben kurz schon angesprochen. So Startups haben es vielleicht in der Hinsicht, wenn man es positiv sehen will, ein bisschen einfacher, weil sie können die Struktur komplett eben so aufsetzen, wie es gefordert ist. Viele Institute arbeiten ja mit historisch gewachsenen Systemen. Wie finde ich denn heraus, ob mein KYC-Prozess 2027, also inklusive Datenbasis, noch trägt oder ob der komplett neu gedacht werden muss?
Ich glaube, das sehr, sehr umfassende Frage, also dass das Thema Daten und Auswertbarkeit von Daten, die Anknüpfung und diese Interfaces, dass auch wirklich die Datenanlieferung funktioniert, das unter Berücksichtigung, wollen wir es auch einmal genannt haben, und natürlich alles unter Berücksichtigung des Datenschutzes. Ich glaube, das ist eine wesentliche Herausforderung. Und bevor wir uns über die Daten und KYC, du hast es schon angesprochen, wir haben die Kundensorgfaltspflichten, das hatten wir auch in einer Session schon angesprochen, Paragraph 10 fortfolgende in dem aktuellen Geldwäschegesetz. Zukünftig ganz anderes Setup. Wir haben den wirtschaftlichen Eigentümer, wir haben eine andere Berechnungsmethode des wirtschaftlichen Eigentümers. Insofern werden wir andere KYC-Daten haben. Andere KYC-Daten oder andersrum, die aktuellen KYC-Daten bedürfen eine Aktualisierung und da eben die Frage auch wieder, das ist ja heute sozusagen unser Thema, wie stelle ich Readiness her? Ja, ich muss eben spätestens 2028, 2027 tritt die Verordnung final in Kraft oder ist in live, dann habe ich noch ein Jahr, um meine Bestandskunden, die Hochrisikokunden zu aktualisieren. Ich glaube, das ist die Herausforderung und wenn ich da eben die Daten nicht habe, dann ist das sowieso zum Scheitern verurteilt. Das hört sich sicherlich jetzt hier im Rahmen unseres Dialogs ganz einfach an. Ich glaube, das ist die Herausforderung, gerade in Universalbanken und sehr großen Einheiten, die Daten auswertbar zu machen, die Daten für eine Aktualisierung ready zu machen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung und das ist ja auch die Herausforderung bei Prüfungen, wenn der Prüfer kommt und sagt, ich würde gerne mal hier eine Auswertung sehen, ich möchte die Daten haben. Wenn wir mit verschiedenen Systemen arbeiten, dass die miteinander arbeiten, dass die ineinander greifen, ich glaube, das ist die Herausforderung. Aber Stichtag 2027, Und dann habe ich ein Jahr für die Hochrisikokunden, also der Schuh drückte.
Aber wie gehe ich jetzt so mit diesem ganzen Backlog um, also mit fehlenden Daten, komplexen Strukturen, ohne dass das operative Geschäft stehen bleibt? Also ist so eine risikobasierte Priorisierung hier aus deiner Sicht überhaupt sauber umsetzbar?
Naja, also in meiner vielleicht auch isolierten Welt habe ich immer den Gegenpol, das ist der Prüfer. So, der Prüfer erwartet und der Regulator, insofern nicht der Prüfer, sondern der Regulator, dass ich im Einklang agiere mit dem, was mir regulatorisch vorgegeben wird oder von mir verlangt wird. So, wenn ich erkenne, dass die Datenauswertbarkeit, die Daten, die ich habe in meinem System, nicht die sind, die erforderlich sind, beziehungsweise ich hier noch ein Gap habe in Bezug auf die Datenqualität, dann ist der erste Schritt, das projektgetrieben erstmal runterzuschreiben, dass ich selbstständig das erkannt habe. Also nicht ich in Persona, aber das Unternehmen erkannt hat, bevor der Prüfer kommt und sagt, na, da ist ja ein Thema. Nein, ich habe das schon mal selbst identifiziert. So, und dann kann ich sicherlich nicht einfach den Laden zusperren und sagen, okay, jetzt machen wir erstmal 3 Monate gar nichts und wir räumen auf und dann werden wir wieder die Tür öffnen. Das wird nicht funktionieren, sondern man muss ja parallel agieren. Das heißt, ich muss mir auch hier wie Umsetzung in Bezug auf das AML-Paket, in Bezug auf die Daten Gedanken machen, wie kann ich projektbegleitend diese Lücke schließen. Das wird sicherlich nicht ohne Einbindung von den entsprechenden Fachbereichen, von den IT-Spezialisten funktionieren. Und da muss ich mir eben Gedanken machen, wie kann ich mit irgendwelchen Milestones Readiness herstellen zu einem Zeitpunkt X. Und da, wie gesagt, der Hinweis, das Selbsterkennen dürfte deutlich besser sein oder ist ausschließlich besser. Soweit würde ich jetzt mich mal rauswagen in Bezug auf mein Statement. Ist deutlich besser als das, wenn der Prüfer feststellt, naja, Moment, Herr Klapp, also da im Unternehmen, da ist ja Kraut und Rüben, die Daten passieren nicht. Dann kann ich sagen, ja, ich weiß, da ist ein Gap. Gleichwohl, wir haben die ersten Schritte ergriffen. Ersten Schritt heißt, wir haben ein Projekt initiiert, das sich um das Thema kümmert und so weiter und so fort. Datenschutz ist eingebunden, das ist auf entsprechender Leitungsebene adressiert. Wir haben Reporting-Lines implementiert, indem man über den aktuellen Bearbeitungsstand informiert und insofern auch sicherstellt, dass wir bis zu dem Zeitpunkt XY das wirklich aufgeräumt haben. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, mit so einem Thema umzugehen. Insofern diese Vorgehensweise, ich glaube, das ist die klassische projektbegleitende Vorgehensweise zur Umsetzung von regulatorischen Anforderungen und Gaps, das geht 1:1 für das AML-Paket.
Du hast es ja vorhin auch noch mal ein bisschen rausgehoben, gerade das Thema Sanktionen. Also wenn wir mal einen Schritt weitergehen, was muss sich denn intern organisatorisch verändern, auch mit Blick auf Sanktionen und Themen wie Adverse Media?
Gut, also Adverse Media Screening ist ja nicht etwas völlig Neues, sondern sicherlich ein wokes Thema in Bezug auf das Thema Terrorismusfinanzierung bzw. Prävention in Sachen Terrorismusfinanzierung. Und es bekommt sicherlich jetzt nochmal einen besonderen Fokus oder nochmal eine besondere, man schaut nochmal besonders drauf, auch aus dem Thema der Finanzsanktionen bzw. wie ich das Screening nutzen kann. Insofern, was sind die ersten Schritte, die ich zu machen habe? Zum einen, wie ganz am Anfang, ich muss mich immer mit den Regularien vertraut machen, sicherlich relativ sinnklar bzw. eindeutig und evident, dass ich verstehen muss, was von mir erwartet wird. Darüber hinaus muss ich schauen, das Thema Screening, Monitoring. Welche Regeln habe ich denn derzeit für das Thema Geldwäsche? Welche Regeln habe ich für das Thema Terrorismusfinanzierung? Hatten wir auch in einer Session besprochen. Und welche Regeln werde ich abstellen, implementieren für das Thema Umgehung von Finanzsanktionen. Beispielsweise, wir hatten über das Thema Länder gesprochen. In welchen Ländern bin ich aktiv? Über welche Länder werden bestimmte Güter beispielsweise geliefert oder Endverbleibserklärung? Werden die Güter tatsächlich dort in diesem Land, was ich kenne, auch tatsächlich verbleiben? Oder besteht die Gefahr, dass sie weitergeliefert werden? Habe ich bestimmte Regeln, Indizien in meinem System drinne? Ich glaube, das ist sicherlich erforderlich. Und wenn du schon das Wort Adverse Media Screening ansprichst, ein Petitum von meiner Seite, bitte darauf achten, dass wir nicht auch mit bester Absicht Adverse Media Screening nutzen, dann aber keine Ressourcen und Kapazitäten haben oder vielleicht die Daumenschrauben so weit geöffnet haben, dass wir einen Backlog generieren, den wir nicht mehr abarbeiten können. Ich glaube, das wäre sicherlich second best. Insofern auch da ein Schritt zurück. Ganz wesentliches Thema Verantwortlichkeit, Risikomanagement, auch die Sicherstellung, dass der Geldwäschebeauftragte, die operativ tätige Person Ressourcen, Budget und Kapazitäten hat. Andernfalls wird dieses ganze Thema nicht wirklich zum Fliegen gebracht werden, beziehungsweise man wird sicherlich am Ende des Tages, das hatte ich jetzt gelernt, dieses Beratergeschwafel nicht vor die Welle kommt, ja, sondern man wird immer wieder hinterher adjustieren dürfen. Man wird von der einen Prüfung Remediation-Projekt zum nächsten hecheln, anstatt dass man wirklich sich Gedanken macht im Rahmen eines Projektes, sicherlich jetzt sportlich, gleichwohl umsetzbar, dass man am Ende des Tages selbst vorgibt, wie man dieses AML-Paket umsetzt und gestaltet unter Benutzung von entsprechenden Indizien, Adverse Media Screening und so weiter und so fort, aber nicht dieses ewige Reaktionäre. Ich glaube, das ist einfach für alle Mitarbeiter ausschließlich nervig.
Und du hast es auch in den Gesprächen ja immer wieder betont, Tone from the top. Also was bedeutet das konkret? Wie bekomme ich die Geschäftsführung wirklich in die Verantwortung?
Also zunächst mal würde ich einfach der Geschäftsführung bei entsprechenden Diskussionen mitteilen oder darauf hinweisen, dass die Verantwortung bei der Geschäftsleitung ist und ich als Geldwäsche, also das relativ einfach und dass sie dort ein sehr eigenes persönliches Interesse daran haben sollten, dass jetzt beispielsweise ich als Geldwäschebeauftragter auch operativ wirklich zielführend tätig werden kann, weil ich habe Kapazitäten, ich habe Budget, ich habe Mitarbeiter, beziehungsweise wenn das vielleicht jetzt noch nicht alles der Fall sein mag, ich habe jemand auf der Leitungsebene in der Verantwortung, der mit mir in den One-to-Ones das auch diskutiert und ein tatsächliches Interesse daran zeigt und nicht sagt, okay, ich habe gehört, das Thema Finanzsanktionen ist jetzt wohl ist wohl ein wokes Thema, dann gibt es eine Schulterklappe mehr und damit hätten wir die Sache jetzt ad acta gelegt. Nein, so wird es nicht funktionieren, sondern idealerweise habe ich jemanden, der sich des Themas annimmt, der auch Fragen stellt, berechtigterweise Fragen und sagt, ich verstehe nicht, was wir da machen. Am Ende des Tages natürlich auch unter Effizienzgesichtspunkten, ich muss wirtschaftlich bleiben, aber mit dem ich wirklich ein Sparringspartner habe. Ja, so das glaube ich, nur so funktioniert es, wenn ich ein ganz, ganz hartes hierarchisches Verhältnis habe, in dem ich einfach nur abarbeite von Sachen, das wird nicht funktionieren. Und natürlich das Reporting, die Frage, wie halte ich die entsprechenden Personen in der Verantwortlichkeitsebene sozusagen am Laufen oder informiere sie. Ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, ein Jahresbericht, den bedarf es, ja, das ist regulatorisch gesetzlich vorgesehen, dass ich einen Jahresbericht habe, das wird aber nicht die Interaktion fördern, sondern ich brauche regelmäßige, in entsprechend kürzeren Intervallen einen Austausch. Nur so wird es funktionieren, so dass ich zusammenkomme. Natürlich gibt es auch noch neben der Geldwäscheprävention andere Themen, die ein Vorstand oder ein Geschäftsleiter hat, selbstverständlich. Deswegen muss man auch sehen, dass man das so häppchenweise aufbereitet, dass die Person mit diesen Häppchen auch etwas anfangen kann und nicht sagt, okay, hier schreibe ich jetzt mal in Prosa seitenweise, 100 seitenweise Bericht und ein Stück weit auch historische Betrachtung, weil der ist sowieso schon ein Jahr alt, wenn ich im Januar 2026 über Januar 2025 schreibe, da würde ich auch sagen, vielen Dank, ich habe auch noch was anderes zu tun. Ich glaube, das ist fast selbsterklärend, ja? Also dass man miteinander spricht.
Lass uns nochmal auf die Aufsicht schauen. Also wir hatten das ja in den letzten Folgen, aber fass doch bitte nochmal so zusammen. Mit der AML entsteht ja eine neue Ebene. Was bedeutet das konkret für die Verpflichtenden? Worauf müssen sie sich da einstellen?
Also zunächst würde ich auch vorab das Positive darstellen, nämlich wir haben eine Harmonisierung. Das ist die Aufsichtsbehörde hier in Frankfurt im Messeturm, die gibt den Standard nun vor. So, und diese Aufsichtsbehörde wird sagen, an der Ampel werde ich rechts abbiegen müssen, links abbiegen müssen und die Erwartungshaltung kommt von der AML. Insofern glaube ich, diese Insellösung, die wir vielleicht jetzt derzeit noch haben, wo der eine oder andere vielleicht das ein bisschen so haben möchte, der andere möchte es ein bisschen anders haben. Ich glaube, das wird sich ändern. Also das Thema Harmonisierung wird durch eine Aufsichtsbehörde oder die Aufsichtsbehörde, wir haben noch weitere Aufsichtsbehörden, aber die Aufsichtsbehörde in Sachen Geldwäscheprävention sicherlich gefördert. Insofern durch diese entsprechenden Regulatory Technical Standards werden auch nochmal, sofern erforderlich, auf Verordnungsebene runtergebrochen, dann in den RTS die Erwartungshaltung nochmal dargelegt und dargestellt. Sicherlich zeitaufwendig in Bezug auf das Lesen und Verstehen dieser entsprechenden Dokumentation, entsprechenden Guidance. Gleichwohl, das halte ich für zielführend. Wir haben eine Aufsichtsbehörde, die in der EU gleich und einheitliche Standards setzt und der Erwartungshorizont. Das werden sicherlich auch die nationalen Aufsichtsbehörden spüren, beziehungsweise der Austausch idealerweise wird intensiviert und die nationalen Aufsichtsbehörden haben sich ausschließlich an dem, was die AMLA vorgibt, zu orientieren. Und ich gehe davon aus, dass wie immer, wenn die Verordnung tatsächlich live ist, es wird eine Zeit geben, wo sich noch das eine oder andere zurechtruckelt. Wir werden auch, das gehört auch zur Harmonisierung, durch die noch verbleibende Richtlinie den Austausch der jeweiligen anderen Aufsichtsbehörden in Sachen Transparenzregister, FAU und so weiter und so fort, wird auch nochmal intensiviert. Also insgesamt sicherlich ausschließlich zu begrüßen. Und der Setter ist, das muss man einfach dann verstehen, ist die AMLA.
Sehr gut. Dann lass uns nochmal auf das Thema Transaction Monitoring schauen. Also welche Erwartung gibt es künftig an Transaction Monitoring und welche Rolle spielt dabei Technologie wie etwa Echtzeitscreening?
Also ich glaube, da sind wir mit unserer nationalen Aufsicht, zum Beispiel jetzt im Finanzsektor, sicherlich auf demselben Pfad schon angekommen. Also das manuelle Monitoring ist, glaube ich, eine historische Vorgehensweise. Die Erwartungshaltung ist, dass man mit einem automatisierten Prozess, automatisierten Applikationen, Tools eben das Verhalten des Kunden, die Transaktion besser im Vergleich zu dem, was in der Vergangenheit war, in Bezug auf das, was eigentlich vom Kunden erwartet wird, besser screenen kann. In Bezug auf die unterschiedlichen Risikoarten. Wir hatten am Anfang gesprochen über das Geldwäscherisiko, was sicherlich ein bisschen anders ist, allein vom Delikt her, als das Thema der Terrorismusfinanzierung. Und dann sicherlich auch das Thema der Finanzsanktionen, dass man eben, ja, das ist auch so ein klassischer Beraterbegriff, den ganzheitlichen Ansatz wählt und eine ganzheitliche Betrachtung der Vertragsbeziehungen des Kunden, des Wirtschafts unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Eigentümers und so weiter und so fort und nicht bruchstückhaft irgendwie isolierte Vorgehensweise hat und versucht, mit einem manuellen Prozess irgendetwas zusammenzufrickeln. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Dafür ist das Thema auch zu komplex. Und andersrum, das kleine Korrektiv, man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht den Ansatz oder die Erwartungshaltung hat, dass die eierlegende Wollmilchsau. Sicherlich brauchen wir derzeit auch noch einen Menschen, der nämlich die Indizien vorgibt, der die Regeln anpasst, der eine Risikoanalyse schreibt, der die Risiken, die aus der Risikoanalyse evident und bekannt gemacht werden, dann in dieses Monitoring-Tool, in die Applikation kippt. Das Thema Verdachtsmeldung berücksichtigt, Prüfung berücksichtigt, alle anderen, Informationsquellen nicht unberücksichtigt lässt. Insofern, ich glaube, der ganzheitliche Ansatz und ja, KI ist in aller Munde. Ich glaube, da geht die Reise hin, dass man eben gerade nicht jetzt irgendwelche Papierordner wälzt, das ist ewig gestrig und in die Richtung da ein Stück weit offener wird. Aber wir brauchen immer noch einen Menschen, der das Hirn einschaltet, wirklich effizient irgendetwas vorgibt und einen roten Faden in Bezug auf die Präventionstätigkeit implementiert bzw. verfolgt.
Ja, genau, du sagst es. Eine Technik ist das eine, am Ende arbeitet aber auch der Mensch damit letztendlich. Und umso wichtiger, was du vorhin schon angesprochen hast, Schulung, ne? Wie müssen diese Schulungen dann aussehen, damit die Mitarbeiter den Anforderungen auch wirklich gerecht werden, ne? Also das ist ein wichtiger Punkt, der da berücksichtigt werden muss, denke ich.
Ja, ich glaube, Schulung ist Eine Schulung ist immer dann gut, wenn sich die Teilnehmer und die Zuschulenden auch irgendwie abgeholt fühlen. So, das bringt nichts, wenn ich über Risiken spreche, über irgendwelche Geschäftstätigkeiten, die in meinem Haus bei mir als Verpflichteter überhaupt gar keine Rolle spielen. Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern nur das entsprechend diskutiere, dann aber auch mit in der entsprechenden Tiefe, was bei mir relevant ist. Nur dann fühlt sich jemand, der geschult wird, auch im Rahmen der Schulung abgeholt und sagt, ah, da ist ein Wiedererkennungswert. Aber wenn ich über eine Schalterhalle, über eine Kasse spreche, ich habe überhaupt gar keine Kasse, das ergibt überhaupt keinen Sinn und dann ist meines Erachtens die Schulung zum Scheitern verurteilt und der Mehrwert gleich null.
Mhm, klar. Ja, Sebastian, dann schließen wir unsere Serie schon ab. Und wenn du jetzt in einem Unternehmen eine, geht wahrscheinlich gar nicht, aber eine einzige goldene Regel mit auf den Weg geben möchtest bis Juli 2027, was wäre sie?
Ja, meine Empfehlung wäre, bei allem zeitlichen Druck dennoch nicht sich völlig zu verlieren, ja, sondern dass man im Rahmen des Projektes sich Gedanken macht, wie man es zielführend macht. Zielführend auch unter Berücksichtigung der entsprechenden Zeit, aber sich wirklich Gedanken macht, einmal es ordentlich zu machen und nicht sich aufgrund des zeitlichen Drucks total verheddert und versucht, irgendwelche kleinen Löcher zu schließen, dann geht das nächste Loch wieder auf, sondern dass man am Ball bleibt, wirklich den Projektplan einmal ordentlich schreibt. Das wird sehr viel Zeit kosten, das wird Zeit erfordern, auch in Bezug auf die Umsetzung, aber an diesem Plan dran bleibt und dann, glaube ich, ist die Sache auch definitiv nicht zum Scheitern verurteilt und vielleicht, nicht vielleicht, ich gehe davon aus, es kann auch Spaß machen. Ich glaube, es macht Spaß, es ist die Möglichkeit, selbst etwas zu gestalten und nicht wieder immer hinterher zu hecheln. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg und ich bin positiv gestimmt, dass das Thema Geldwäscheprävention auch zielführender und effizienter wird und wir auch uns mehr wieder auf das Thema der eigentlichen Präventionsarbeit fokussieren können und nicht nur irgendwie Dokumentation produzieren. Das fände ich ein bisschen schade und insofern bin ich optimistisch für die Zukunft.
Sehr schön. Sebastian, und damit sind wir schon am Ende dieser Folge und schließen unsere AML-Reihe zumindest, wie du es vorhin schon gesagt hast, vorerst ab. Ich bin mir sicher, wir werden noch davon hören und von dir hören. Und haben heute einfach gesehen, ne? Der Weg bis 2027 ist also wirklich kein einzelnes Projekt, das man irgendwie abhakt, sondern das ist ein wirklich umfassender struktureller Umbau. Also Sebastian, erstmal an dich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für deine Einordnung und für die Begleitung über die gesamte Reihe hinweg. Danke dir ganz herzlich.
Ja, vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube, man sieht sich definitiv sogar sehr zeitnah wieder. Dankeschön.
Davon gehe ich aus. Und ja, ich hoffe, wir konnten so einen kleinen Fahrplan geben und da auch wirklich große Hilfestellungen an Unternehmen geben und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bleibt dran und hört zu bei Alles Legal, Fintech Recht Kompakt.
Tschüss.